Und da haben wir ihn ab jetzt nicht mehr nur im Wittgeschen Jahreszeitenkalender, sondern ganz offiziell der Frühling. Der Frühling ist da. Also zumindest meteorologisch. Mm. Und der Mann, der alle Jahreszeiten liebt, der ist auch wieder und immer noch da.
Oh ja. Bischof
Christian Stäbler, guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Herr Wittge. Ja, ich mag das Warten auf eine schöne Jahreszeit wie den Frühling. Fast genauso wie den Frühling selbst. Naja, wobei am Ende, wenn die Sonne dann da ist und es nicht mehr durchgängig regnet. Es ist schon schöner als Schmuddelwetter, oder?
Oder? Ja, ja, finde ich auch.
Ja. Wollen wir loslegen?
Ja, finde ich gut.
Ja, wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Ich wollte mal wieder nachfragen, Herr Bischof, ich habe da so ein bisschen einen Überblick verloren und es fiel mir wieder ein, als wir hier in der Redaktion am vergangenen Donnerstag, 29. Februar, geschenkter Tag, da haben wir hier alle in der Redaktion vegane Donuts gegessen. Ach, die war super lecker, aber auch sehr gehaltvoll. Mhm. Und da fiel mir wieder ein, Fastenzeit, Moment mal. Mhm. Hatten Sie sich jetzt eigentlich was vorgenommen, auf irgendwas zu fasten? Ich weiß das tatsächlich gar nicht mehr.
Ja, kein Keks, keine Schokolade, kein Kuchen, kein Nachtisch, es sei denn, es ist Obst. Also
ja?
Ohne Zuckerprodukte dieser Art und 7 Wochen keine Alleingänge. Sie erinnern sich, die Fastenaktion der evangelischen Kirche, wobei ist mir nicht immer so super geheuer, weil wäre ja komisch, wenn dann nach Ostern wieder ganz viele unkollegiale Alleingänge folgen. So ist es, glaube ich, nicht gemeint. Also kein Keks, keine Schoko, kein Kuchen, kein Eis. Und das klingt erstmal blöd. Und ich kann Ihnen sagen, das macht unheimlich frei, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat. In diesem Verzicht steckt immer Gewinn.
Kriegen Sie es ganz gut hin? So geht's Ihnen?
Ja. Es gibt so Momente.
Mal so einen kleinen Keks vielleicht schon, das finde ich auch nicht schlimm.
Ja.
Das ist auch kein Fastenbrechen. Nee, da sind Sie so ganz knallhart.
Nicht kleine Kekse, große Kekse werden da nicht unterschieden.
Also, wenn man die mit Schokolade werden weggestellt.
Nein. Das ist alles Unfug. Das macht auch. Also nochmal, es geht ja nicht um Kasteien. Es geht um den Gewinn, der aus Verzicht entstehen kann. Und es geht darum, dass man auf diese Weise wieder frei wird und sich auf das konzentrieren kann, worum es tatsächlich geht im Leben.
Kriegen Sie so im Alltag mit, dass sich der ein oder die andere auch gerade mit dem Fasten beschäftigt und fastet?
Ja, schon. Der ein oder andere, den ich treffe, der macht das ganz Klassische, 7 Wochen ohne Alkohol. Mhm. Das ist, finde ich, immer auch die Alternative für mich, auch die Alternative zu diesem 7 Wochen ohne bestimmte Zuckerprodukte, je nachdem eben.
Aber Alleingänge haben Sie vorher auch nicht gemacht, oder? Ja, dass Sie jetzt auf Alleingänge verzichten müssen?
Das ist natürlich diese Fastenaktion, das ist, glaube ich, auch schwerer zu messen. Also, aber sich klar zu machen, wir gehören zusammen und wir streiten zusammen und wir machen zusammen und das ist eine Aufgabe der Gemeinschaft. Das finde ich ist gut.
Ich finde es immer wieder spannend, Herr Bischof, wie viel unser Kopf, unser Denken ausmacht. Also wie entscheidend es ist, was in unserem Kopf so los ist und mit welchem Blick oder welchem Blickwinkel wir etwas angehen. Weil ich gerade sagte, 29. Februar, Schaltjahr, ein geschenkter Tag, letzter Donnerstag. Und da könnte man jetzt sagen, wieso geschenkt? Ist doch ein ganz normaler Donnerstag. So. Und wir haben eben hier gesagt, in der Redaktion von Radio Paradiso, man kann da ja auch mal anders drauf schauen, nämlich wie so einen zusätzlichen Tag, einen Bonustag, wie im Supermarkt, jetzt mit 20% mehr Inhalt. Also mit 24 Stunden mehr. Das Jahr 2024 hat 24 Stunden mehr als andere Jahre. Das kann man doch mal nutzen, um Dinge zu tun, die man sonst vielleicht nicht machen würde. Also nur so an diesem einen Tag macht man das. Also Elena hat sich eine pinkfarbene Hose angezogen, die sie sonst nicht trägt. Fabi hat andere Fitnessübungen gemacht. Katja hat eine Freundin angerufen, die sie lange Zeit nicht mehr angerufen hat. Und ich habe vegane Donuts ausgegeben für die Redaktion. So, warum erzähle ich Ihnen das hier alles so ausführlich? Weil natürlich ist es dann letztlich doch willkürlich zu sagen, dieser eine Tag ist ein ganz besonderer. Letztlich kann ja jeder Tag zu einem besonderen bestimmt werden. So. Und ich finde es so spannend, sich nochmal klar zu machen, dass eigentlich ja auch jeder Sonntag so etwas Besonderes hat oder haben könnte. Ja. Dass es echt gut tut, den nicht so einfach durchrauschen zu lassen.
Also ein kluger Gedanke und viel auf einmal, ja. Jeder Sonntag in der Tat ist ein kleines Ostern, das strukturiert die Woche doch ganz schön. Damit geht es dann immer los sozusagen die Woche. Und dann, ich glaube, Sie meinen, dass Rituale tun natürlich auch gut. Klar, so ja. Feiertage, besondere Tage.
Sich das bewusst jetzt zu machen.
Ja. Der 8. März als Frauentag in der kommenden Woche in Berlin, ein Feiertag, ich finde, ein wichtiges Zeichen. Mhm. Und dann immer der erste Freitag im Monat März ist der Weltgebetstag der Frauen. Das war jetzt vorgestern. Das Gebet geht natürlich um die Welt, ist sozusagen weltumspannt. Dieses Jahr mit besonderem Augenmerk übrigens für die Frauen in Palästina. Mhm. Natürlich, jeder Tag kann besonders sein, aber ohne Rituale, also ohne so Wiederkehr, wie Sie es jetzt für den 29. Februar gemacht haben. Und wissen Sie, was ich am 29. Februar so besonders finde und dann an die denke, an die, die tatsächlich an diesem Tag Geburtstag haben. Also an die, ich denke zum Beispiel an eine Tante von mir, gerade verstorben ist im letzten Jahr, die hatte am 29. Februar Geburtstag. Oder ein alter Schulfreund von mir. Ich habe denen, die am 29. Februar Geburtstag hatten, an dem Tag nochmal besonders gratuliert. Weil ich finde, das ist doch was. Also sonst müssen die ja immer auf den 1. März schieben. Und alle vier Jahre ist das dann. Also nochmal ein ganz besonderes Ritual. Jetzt lasse ich mich auch schon von Ihnen locken, über diese Zeit zu philosophieren. Das macht Spaß. In der Tat ein tolles Phänomen. Und Sie sagen, es ist ganz willkürlich, aber es ist auch ganz schön.
Finde ich auch. Nutzen wir diesen Tag sehr bewusst und gerne sie auch auf besondere Art und Weise. Wie macht denn eigentlich das Kirchenjahr, Herr Bischof, diesen Sonntag zu etwas Besonderem? Worum geht es heute übergeordnet?
Der Sonntag heißt Oculi, also zu Deutsch Augen, aus dem Psalmwort. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Das ist der dritte Sonntag der Passionszeit. Und er ist fast auf der Hälfte der Zeit bis Ostern. Und deshalb ein Sonntag, wie soll ich sagen, ein Sonntag der Konzentration auf das Wesentliche. Früher gingen die Taufbewerber mit diesem Sonntag nochmal in so eine Art eigene Klausur. Mhm. Und die dann Ostern getauft wurden oder nach Ostern. Die Worte, die diesen Sonntag tragen, fokussieren deshalb auch ganz auf die Begegnung mit Gott in einer sehr dichten Weise. Was nehmen wir mit? Was muss ich möglicherweise auch zurücklassen im Glauben? Die Entscheidung für den christlichen Glauben ist ja nicht folgenlos. Der Text, den wir heute dazu hören, kommt, ich kündige das schon mal an, der kommt sehr fundamental daher. Mhm. Und ja, ich glaube, man kann das sagen, er klingt etwas dogmatisch, voller erstmal schwerer Begrifflichkeiten, die es aufzubrechen gilt. Na, wir werden sehen.
Naja, super, das klingt ja wirklich so, als wenn man Spaß haben wird gleich bei und mit diesem Bibeltext. Wenn wir heute schon über besondere Tage sprechen, Herr Bischof, mal so außerhalb von Fest- und Feiertagen, aber trotzdem eben besondere Tage. Und wir kommen jetzt zur Bibelstelle. Wann hat es mal in Ihrer Karriere als Pfarrer so einen Tag, eine Situation gegeben, einen Sonntag, der so etwas sehr Besonderes hatte, sowas Kurioses, weil Sie haben Ihren Talar vergessen oder eben was Herziges, weil nach der Predigt etwas Überraschendes passiert ist. Gab es da mal was?
Also ich erinnere mich jetzt nicht an derlei, aber womöglich habe ich es auch verdrängt. Es gibt auch im Pfarrberuf ja wenig, was es nicht gibt. Na klar, der vergessene Talar, Sie haben es gesagt, oder zumindest
schon,
das,
oder?
Ja, oder das zumindest das vergessene Bäffchen, die Bastelarbeiten aus Papier, die dann schnell in der Sakristei verfertigt werden, zum Ersatz, keine großen Dinge. Menschlich, alles ganz natürlich. Es gibt ja viele Witze darüber. Aha. Zum Beispiel den, wo die Frau am Ausgang den Pfarrer anspricht und sagt, ihre Predigt und ich kann jetzt wieder gehen. Und der Pfarrer denkt und sagt, wie schön, das klingt nach einem Wunder. Und sie sagt, nee, sie so lange predigt und ich jetzt wieder, der Bus ist weg und ich kann wieder gehen.
Das passt zu den Situationen in der vergangenen Woche.
Ja, ich
okay,
auch jetzt,
sehr gut, sehr gut, sehr gut ausgewählt. Sehr gut ausgewählt. So, das war die Bibelstelle und über die sprechen wir gleich. Ach nee, da kommt ja noch was. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Bibelstelle.
So, genau.
Ich bin gespannt.
Ja, lieber Wittke, und jetzt müssen wir ein bisschen umschalten. Ja. Weiß ich auch nicht, so ganz leicht kommen wir da jetzt nicht hin. Und ich habe ja schon angekündigt, ich bin gespannt, wie wir darüber reden. Es sind ein paar Verse aus dem 1. Petrusbrief, also Neues Testament. Briefe der frühen christlichen Gemeinden, hier jetzt dieser 1., 2. Jahrhundert. Das waren ganz, ganz kleine Gemeinden, die verfolgt wurden. Also die kleine Zahl der Christinnen und Christen und die wurde dann auch noch verfolgt. Der 1. Petrusbrief steht ganz im Zeichen dieser frühen Christenverfolgung. Es ist die Zeit, in denen sich die Christen, Christinnen in Katakomben getroffen haben. Also da, wo die Toten begraben wurden, da in dieser, im Grunde in Höhlen, da hat man sich getroffen und sich dann Folgendes vorgelesen. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt.
Schwierige Sprache, finde ich bei dieser Bibelstelle. Was ich aber ganz klasse finde, und das hat mir oder erleichtert mir den Zugang zu dieser Geschichte, ist das, was Sie davor erzählt haben. Nämlich, dass es eine kleine Gemeinde ist von Christen, dass die verfolgt worden sind. Ja. Und diese Situation, dass man sich in Katakomben trifft und sich das da vorliest. Ja. Das hilft mir, einen Zugang zu dieser Bibelstelle zu finden, weil ich die da wirklich kauern sehe, angstvoll, sich gegenseitig mutmachend, und ich dadurch auch schneller spüre, dass das Worte sind, die Mut machen. Aber übersetzen Sie es nochmal, weil ich finde, es ist eine schwierige Sprache gewesen.
Aber genauso, vielen Dank, dass Sie das Bild nochmal so zeichnen. Ich glaube, das hilft einem, diesen Text zu verstehen und auch in diese Sprache hineinzukommen. Ich kürze es mal ab, sozusagen, indem ich sage, für mich ist das, was die da sagen, im Grunde wie ein Kreuz in diesen Geruch oder Duft der Verwesung hineinschreiben oder zeichnen. Also sozusagen ganz deutlich in diese Situation des Todes hinein sagen, in einer anderen Weise, ich bin getauft oder ich bin gerettet oder ich bin eben nicht mit Vergänglichem, das ist ja dann sozusagen das Gegenüber, was da aufgemacht wird, nicht mit dem materiellen Glück, das die Menschen um uns herum hier an dieser Stelle haben, dadurch wird nichts gerettet, ne? Nicht mit vergänglichem Gold oder Silber, so fängt es ja an, sondern durch den, der, und dann kommt ein anderer Gedanke dazu, der von Anfang an den Grund der Welt gelegt hat und durch den alles vorherbestimmt ist. Ich finde, das ist in dieser Situation, dieser Todesahnung, ein anderes Moment, das ich ganz wichtig finde. Du bist immer dann schon in Gottes Hand. Das ist irgendwie, ist er damit drin und hat das schon vorhergesehen und dich schon gerettet aus all dem.
Wenn Sie aber auch sagen, in dieser Situation, es zeigt eben auch, dass diese Worte so bedeutsam sein können für diese Menschen, dass sie irgendwie wahrscheinlich aufgesogen werden, dass sie sich wirklich daran festhalten können. Ich bin in der Situation, glücklich sagen zu können, dass ich glaube, solche Worte nicht zu brauchen, um mich da so rausziehen zu können.
Na, es kommt dann auch für uns, glaube ich, auf die Situation an. Also ich würde schon sagen, na klar, ich brauche dieses, was da jetzt gesagt wird, nicht, um irgendwie schön über Frühling zu reden. Ich sage es jetzt mal so hart, sondern natürlich geht es hier um die existenzielle Erfahrung von Lebensnot, in der ich drin bin. Da würde ich jetzt aber wieder sagen, das ist nichts, was wir sagen, das haben die Menschen dann nur vor 2000 Jahren. Wir haben das in anderer Weise natürlich an vielen Stellen unseres Lebens auch. Und ich würde schon denken, am Ende das, worauf wir zugehen, Karfreitag und Ostern, und woraus sozusagen diese Worte auch geschrieben sind mit all der Stärke, also durch den, der da hingestellt worden ist, könnt ihr glauben und hoffen. Naja, das sind Worte, die wir für solche Situationen haben und brauchen. Aber wenn es nicht um diese Situation ginge, würde ich sagen, bräuchten wir den Glauben vielleicht auch doch nicht, oder?
Also es bewegt mich deswegen so, weil ich, ohne jetzt mit Ihnen darüber zu sprechen, wenn ich so etwas in der Kirche gehört hätte, von der Kanzel, in der Lesung vom Altarraum. Ja. Ich hätte es einfach für mich weggeschoben. Ich hätte gesagt, ich verstehe es nicht. Das sind Worte, die sind irgendwie komisch, die sind alt. Das bedeutet mir nichts. Und erst dadurch, durch dieses Hineinfühlen in die Situation der Menschen, wie sie damals gehört haben und welche Bedeutung sie für die Menschen damals hatten, bewegen sie mich.
Das kann ich gut verstehen. Und das ist deswegen die erste Aufgabe, wenn ich solche Worte lese. Dann aber natürlich auch die Momente in meinem Leben, in Ihrem Leben, in unserem wieder zu entdecken, wo das so ist, dass das Sinn macht zu sagen, die ihr durch ihn glaubt, durch ihn Jesus glaubt, an Gott, der ihn Jesus von den Toten auferweckt hat, als, ich sage jetzt mal, als Ersten, als uns zur Hoffnung, sodass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Und das nachzuempfinden Und diese Worte aufzubrechen und dann selber mitten da drin zu sein, ich glaube, darum geht es.
Ich glaube, ich hatte schon mal erwähnt, dass ich den Frühling sehr mag, ja, und mich auch auf den Sommer freue.
Hatten Sie schon.
Also auf alles, wenn es irgendwie wieder losgeht, ja, nach draußen geht, alles sprießt und lebendig wird. Aber ich weiß auch, dass es für manche Menschen besonders anstrengend ist und dass einen da auch sogar solche Menschen wie ich sogar nerven können oder traurig machen, weil man vielleicht selbst diese Energie und diesen Elan nicht oder nicht mehr hat, vielleicht auch alleine ist und dieses ins Leben starten gerne teilen würde, aber es eben nicht kann. Wir kommen zur Fürbitte.
Und dann tun ja solche Worte, wie wir sie eben hatten, auch mal besonders gut, wenn man sie lange kaut und dann brechen sie auf. Wir beten: Gott, sei du Quelle, sei Brot in Lebenswüste und sei da in Not. Darum bitten wir dich, Gott. Sei Licht und Kraft am Weg, im Leid, in Müdigkeit und Erschöpftsein. Darum bitte ich dich. Schlaf für die Schlaflosen, Träume für die Traumlosen und Liebe für die Lebensmüden. Darum bitten wir dich, Gott, und dass wir die Energie des neuen Lebens spüren, überhaupt die Energie, deine Kraft, das Glück der Natur, deiner Schöpfung, den Duft des Lebens und den Duft der Auferstehung. Darum bitten wir dich und danken dir, dass wir leben. Lass uns das Leben teilen mit dir und mit allen und mit jenen, die uns brauchen. Danke.
Amen. Wenn ich in der Woche hier morgens moderiere und dann so aus dem Fenster schaue, Herr Bischof, und dann so mehr und mehr das Tageslicht reinscheint und manchmal so richtig schönes Licht auf die Häuserfassade fällt und ich auch so ein paar Sonnenstrahlen abbekomme ins Studio, dann merke ich, dann geht es mir so ein bisschen wie beim gesegnet werden oder beim Segen hören, weil eigentlich würde ich jetzt gerne die Augen schließen und die Wärme der Sonne genießen oder eben den Segen genießen. Und gleichzeitig würde ich auch gerne mir anschauen, wie der Pfarrer, die Pfarrerin oder eben Sie, Herr Bischof, die Arme heben, die Segensworte sprechen und ein Kreuz in die Luft schreiben. So wie ich mir eigentlich auch die Sonne oder das schöne Licht gerne mit offenen Augen anschauen würde.
Und wie machen Sie es jetzt beim Segen?
Immer so ein bisschen unterschiedlich, aber meistens schaue ich am Anfang kurz hin, dann schließe ich die Augen und kurz vor dem Ende mache ich sie dann wieder auf.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Haben Sie eigentlich Herr Bischof, haben Sie eigentlich einen grünen Daumen? Jetzt gut, Sie müssen nicht auf Ihren Daumen gucken. Ich meine nicht, ob er in Tinte getunkt ist. Ich meine wegen so Pflanzen und Garten und sowas.
Nein, jetzt habe ich es auch verstanden. Nein, ehrlich, überhaupt nicht. Nein? Gar nicht. Nein.
Das verbindet uns. Ich habe auch keinen grünen Daumen. Ich freue mich über schönste Blütenpracht, aber ich bedauere jede Pflanze, die mir geschenkt wird. Das geht meistens nicht gut aus. Und ich werde dann immer ganz still, wenn hier in der Redaktion meine Kolleginnen, so Katja und Julia, dann immer über Frühblüher und Balkonpflanzen plaudern.
Ja, sehen Sie, aber Sie sind doch beim Radio. Vielleicht sollten Sie dann auch mal mit Ihren Pflanzen sprechen. Das können Sie doch eigentlich ganz gut. Und ich glaube, ich habe oft gehört, es geht nicht nur ums Gießen, es geht auch darum, dass wir mit den Pflanzen sprechen müssen. Und ich meine, wer könnte das, das haben Sie doch nun auch gezeigt, wer könnte das besser als Sie?
Ja, das sollte ich mal probieren, mit den Pflanzen zu sprechen, statt sie zu gießen, was ich ja sowieso nicht mache.
Nee, nicht statt.
Ich überwässere sie.
Eine gesegnete Woche.
Kommen Sie gut durch diese Woche.
Eine gesegnete Woche wünsche ich Ihnen.